Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt.
Schön.
Schön, ja. Freunde, es ist viel passiert. Pia war auf der Leipziger Buchmesse und hat sicherlich auch das ein oder andere Hörerherzchen von euch getroffen.
Ist so, liebe Grüße.
Turbulente Tage für dich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und inmitten dieser turbulenten Tage ist etwas geschehen.
Richtig. Auch ich hier in meinen eigenen vier Wänden war nicht untätig. Wir gehen nämlich Ende des Jahres auf Tour.
Und fange ich schon an zu schwitzen.
Und der Vorverkauf ist letzte Woche gestartet. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr kommen wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, mal in die Folgenbeschreibung gucken. Da findet ihr alle möglichen Links, über die ihr Tickets für die jeweilige Stadt, in die ihr gerne kommen möchtet, kriegen könnt. Und wir freuen uns wahnsinnig. Aufregung steigt. Oder
absolut.
Es wird realer, ne? Jetzt wissen wir, es kommen Leute.
Das heißt, wir müssen auch hingehen.
Genau, das heißt, wir müssen jetzt auch auf jeden Fall erscheinen und auch im Idealfall bisschen was vortragen.
Genau.
Ja, ich habe übrigens auch schon besorgte Nachrichten bekommen von wegen, oh je, jetzt habe ich Tickets gekauft, aber ich weiß jetzt gar nicht, wenn ihr einen Fall mit Kindern macht, dann die höre ich, die überspringe ich immer, weil ich selber Mama bin und mir das nicht gut anhören kann. Keine Sorge, wir werden einen spannenden Fall vortragen, das in jedem Fall. Aber wir werden auch darauf achten, dass keiner von euch mit Bauchschmerzen nach Hause geht. Also
auf jeden Fall.
Wir machen auch auf jeden Fall nochmal ein Q&A auf Instagram zur Tour. Und genau, ja, wir freuen uns riesig, euch da zu sehen. Es wird auf jeden Fall auch genug Zeit geben, dass man am Ende noch ordentlich quatschen kann, Fotos machen kann und alles, was dazu gehört, dass man sich auch noch mal den ein oder anderen Drücker abholen kann.
Das wünschen wir uns sehr.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle und aufregende Zeit. Alle Links sind, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung zu finden oder auch in unserem Linktree. Und auf Instagram, da haben wir auch noch mal ein Highlight zur Tour 2024 angelegt. Da findet ihr dann auch alle zusätzlichen Informationen.
Genau, Podcast.Stimmen im Kopf heißen wir da.
Gut zu erwähnen.
Ja?
Der heutige Fall steht ungefähr schon seit Anbeginn dieses Podcasts auf meiner Liste. Und er ist tatsächlich einer der wenigen Fälle, die mir emotional wirklich, wirklich schwer zu schaffen machen. Und der mich nicht nur einmal zu Tränen nicht gerührt, sondern berührt hat, aber eben auch ein unfassbar wichtiges Thema behandelt, für das viele Menschen, glaube ich, gar nicht so die Augen haben. Und ja, deswegen ist es jetzt an der Zeit. Aber bevor es uns allen hier amtlich die Laune verhagelt, geht noch ein kleiner Dank raus an den Partner der heutigen Folge und an unseren heutigen Interviewpartner. Und wer das ist, das verrate ich euch nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Psst, kurze Werbung.
Also, ich war ja letzte Woche auf der Leipziger Buchmesse.
Mhm.
Und da ist mir mal wieder aufgefallen, dass es eine Alternative geben muss zu 5 Euro teuren Apfelschorlen, überzuckerten Getränken und der Möglichkeit, die ganze Zeit diverse Getränkesorten in seinem Rucksack mit sich rumzuschleppen.
Das ist wahr.
Und ich war einmal mehr dankbar für unsere Kooperation mit Holy, weil ich diese Portionsbeutelchen endlich mitnehmen konnte.
Ja.
Weiterer Vorteil, neben der Abwechslung und so. Leute, diese Messe hat mich so sehr geschlaucht und ihr kennt das vielleicht von Festivals, von Konzerten, von Messen, von sonstigen Großveranstaltungen. Man ist einfach relativ schnell durch und Fokus wiederherzustellen funktioniert eben auch über Energie und ich war Gott froh, dass ich diese Energy Drinks dabei hatte.
Verstehe ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, mein Retter, gerade auch in den Nächten, wo es mal wieder ein bisschen länger dauert mit dem Skripten.
Ja, das ist Gott sei Dank dein Problem. Ja.
Genau, Holly ist nämlich ein kleines Unternehmen aus Deutschland, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Softdrink-Industrie zu revolutionieren, indem es gesündere Alternativen auf den Markt bringt. Darunter neben den Energy-Drinks auch Eistees und Iso-Drinks, die alle in etlichen Geschmacksrichtungen daherkommen. Und ja, für unterwegs eignen sich eben besonders diese Probierpakete. Ich mache es auch super oft so, dass wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich weiß, okay, da komme ich nicht so leicht an was zu trinken oder da gibt es nichts zu trinken mit Geschmack. Manchmal habe ich das, dass ich was trinken will, was wonach schmeckt, dann schmeiße ich mir einfach so ein paar Beutel davon in meine Handtasche. Irgendeinen habe ich eigentlich immer da drin und nehme vielleicht noch einen Shaker mit. Wenn nicht, ein Glas tut's auch. und genau. kam mir so halt unterwegs immer schnell irgendwie, ich brauche einfach nur Wasser.
Du hast halt die Möglichkeit, Geiles zu trinken, wir können in Deutschland jederzeit an Wasserhähne gehen, richtig. Um uns Wasser daraus zu holen. Und das ist halt einfach der Gamechanger schlechthin, gerade wenn du unterwegs bist. Du musst nicht die ganze Zeit die volle Flasche durch die Gegend tragen. Kannst es einfach zusammenkippen und hast ein geiles Getränk, was ultra lecker schmeckt und was dir auch nach langen Abenden, die ja auch auf solchen Veranstaltungen öfter mal vorkommen, einfach wirklich so ein bisschen das Leben retten.
Genau, da ist man damit ein so einem Beutel. Daraus ergeben sich 500 Milliliter, bestens versorgt. Meine Lieblingsgeschmacksrichtungen sind nach wie vor Peach, Mandarin and Black Tea unter den Eistees und unter den Energy Drinks die Sorte Raspberry Raptor. Die hatte ich dir auch empfohlen.
Ja.
Das war die. Check das Sortiment unter weareholy.com auf jeden Fall mal aus und mit unserem Code STIMMEN5, komplett in Großbuchstaben geschrieben, sparen Neukunden 5 Euro auf ihre erste Bestellung und für Bestandskunden gibt es mit dem Code STIMMEN10 10% Rabatt auf die nächste Bestellung. Alle Infos zu den Angeboten sowie die Links und die Codes findet ihr auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung, den Shownotes und in unserem Linktree.
Om, nom, nom,
so,
nom.
Und ihr unterstützt uns natürlich auch noch, wenn ihr diese Codes benutzt. Also, wir danken euch, wir danken Holy und jetzt geht's mal ans Eingemachte, würde ich sagen.
Jawohl.
Wir haben in dieser Folge nämlich auch Marisa zu Gast, eine ganz liebe Freundin von mir. Der ein oder andere wird sie wahrscheinlich bereits schon kennen.
Davon gehe ich aus.
Doch dieses Mal aus einem ganz anderen Grund, als es bisher immer der Fall war, denn Marisa kennt sich auf dem Themengebiet, mit dem wir uns heute befassen, sehr gut aus. Sie hat tagtägliche Berührungspunkte damit und ich bin wahnsinnig gespannt, was sie uns später alles noch dazu erzählen wird. Aber erstmal steigen wir in den heutigen Fall ein.
Ich bin sehr gespannt, habe großen Respekt vor dieser Folge, aufgrund dessen, was du alles schon so angeteasert hast mir gegenüber und bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ja.
Ich hole die Kleenex-Packung.
Ja.
Die Namen habe ich geändert. Der 29. April 2017 ist ein lauer Tag im Stadtteil Windberg von Mönchengladbach. Die Luft riecht bereits nach Frühling. Mutter Natur erwacht allmählich aus ihrem langen Winterschlaf und auch die Menschen treibt es wieder vermehrt vor die Tür. Einer von ihnen ist der 59-jährige Werner K., der das Frühlingswetter an jenem Samstag für einen ausgedehnten Spaziergang nutzt. Er blickt in den blauen Himmel, atmet die kühle Luft und beobachtet das Lichtspiel goldener Sonnenstrahlen, die zwischen den treibenden Ästen einer Eibe umhertanzen. Doch was ist das? Eine Puppe? Werner hält inne, sieht genauer hin. Ihm fröstelt's. Die eben noch sanfte Frühlingsbrise ist zu einem kalten Schauer geworden. Denn dort oben, über den Köpfen der Spaziergänger, sitzt eine Leiche im Baum. Wenig später rücken Streifenwagen und Löschfahrzeuge an. Der Leichnam ist bereits so stark verwest, dass die Feuerwehr ihn aus dem Geäst herausschneiden muss. Auch wenn die bereits mumifizierte Leiche mit den bloßen Augen unmöglich zu identifizieren ist, so haben die Bewohner Windbergs schon jetzt eine Ahnung, um wen es sich bei dem Toten aus dem Baum handeln könnte. 3 Tage später liefern die ersten Ergebnisse der Obduktion traurige Gewissheit. Max lautet der Name des Toten. Und zum Zeitpunkt seines Todes war er gerade einmal 17 Jahre alt. Das konnten die Rechtsmediziner mittels DNA-Analyse herausfinden. Ganze 3 Monate hing der Leichnam zwischen den Ästen der Eibe, ohne dass ihn jemand bemerkte. Ohne, dass jemand nach ihm suchte. Ohne, dass ihn jemand vermisste. Die Todesursache können die Rechtsmediziner nicht mehr genau feststellen. Doch werden eine organische Ursache oder ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Vielleicht ist Max während der kalten Wintermonate erfroren. Vielleicht spielten Alkohol oder andere Drogen eine Rolle. Bei seinem Tod trug der 17-Jährige jedenfalls 7 Jacken und T-Shirts übereinander. Zwischen 2 Astgabeln hinter einem Blumenbeet am Rande eines kleinen Gartens hatte er sich mit einem Seil am Stamm der Eibe festgebunden. Vermutlich, damit er im Schlaf nicht herunterfällt. Die Nachricht, dass Max im zarten Alter von 17 Jahren, 3 Monate vor seinem 18. Geburtstag, den Tod in einer Baumkrone nur 40 Zentimeter über den Köpfen der Menschen gefunden hatte, schockiert die Bewohner Mönchengladbachs. Doch überraschend kommt sie nicht. Dort, wo sich spitze Dächer, Carports, gestutzte Hecken und Ziertannen aneinanderreihen, bewegte sich Max bereits seit Monaten wie ein Geist inmitten einer tagträumenden Gesellschaft. Jeder kannte ihn. Jeder wusste von seinem schweren Schicksal. Jeder konnte dabei zusehen, wie der Schatten eines Jungen, der einst ein ganz gewöhnliches Leben führte, immer mehr verblasste, bis er schließlich gänzlich verschwand. Als Max noch ein richtiger Junge war, im Alter von 14 Jahren, war sein Leben noch erstaunlich okay. Er mochte Spider-Man und SpongeBob, amerikanische Autos und Converse-Chucks. Doch am meisten mochte er es, auf Bäume zu klettern und dabei zuzusehen, wie die anderen Kinder auf dem Spielplatz unter ihm aufgeregt umherliefen und nach ihm suchten. Dort unten waren die anderen. Und hoch oben, da war er. Nicht im Auge des Sturms, sondern ein stiller Beobachter aus sicherer Entfernung, wie der Erzähler einer Geschichte. Die Vogelperspektive mochte er schon immer, denn Vögel sind frei. Vogelfrei. Es war der Abend des 23. Januar 2014, an dem Max' Leben aus dem Ruder lief. An dem aus einem echten Jungen ein Schatten wurde. Ein Geist, der zwischen den Welten wandelte und zu dem es kein Durchdringen mehr gab. Dass sich Max' Eltern stritten, war nichts Neues und auch keine Seltenheit. Doch war es an jenem Abend ganz besonders schlimm. Seine jüngere Schwester, Marie, sie war damals 12, hatte einen 20 Jahre älteren Freund. Und das ging seinem Vater gehörig gegen den Strich. Doch hielt die Beziehung zum Glück nicht lange und Marie verliebte sich schon bald in einen 16-jährigen Marokkaner. Aber auch das war für den Vater ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Marokkaner, so jemand käme ihm nicht ins Haus. Wie so oft schaffte es Bugs Mutter nicht, für ihre Kinder einzustehen und sich gegen ihren Ehemann zu behaupten. Erst wurde geredet, dann diskutiert und irgendwann nur noch geschrien, bis sich der Vater wie sonst auch immer in einen Kellerraum des Mehrfamilienhauses zurückzog. Dort unten hatte er sich einen Safe Space geschaffen, für all die Male, an denen das Familienleben für ihn zu viel wurde. Ein Safe Space mit Hollywood-Schaukel zum Schlafen, Musikanlage und Bier zum Vertreiben der Gedanken und Deutschlandflagge an den Wänden für den Patriotismus. Nachdem er die ganze Nacht Musik gehört und getrunken hatte, vertrugen sich die Eltern normalerweise wieder. Doch nicht so am Morgen des 24. Januar. Nachdem Max' Vater nach dem Streit noch in einen nahegelegenen Getränkemarkt gegangen war und ein paar Flaschen Bier zusammen mit Freunden auf dem Ehrenfriedhof Rheindahlen getrunken hatte, trank er im Keller weiter. Eine Flasche Geneva und eine Flasche Wein. Als er am nächsten Morgen dann zurück in die Wohnung wollte, weigerte sich die Mutter, ihn reinzulassen. »Lass ihn doch, Mama«, hatte Max zu ihr gesagt. »Der tut doch nichts. Lass ihn doch rein.« Doch schrie seine Mutter nur immer wieder »Raus«. Raus, raus. Seine Mutter wollte, dass Max ihr hilft, die Tür zuzuhalten. Seit einem Schlaganfall vor einigen Jahren hatte sie einen lahmen Arm, doch konnte er spüren, dass sein Vater traurig war. »Ich liebe dich doch«, hatte er gesagt, als er die Tür aufdrückte, woraufhin seine Mutter erwiderte, »ich liebe dich nicht, ich hasse dich.« Und dann ging alles ganz schnell. Mit einem Mal wurde sein Vater still. »Was soll ich denn jetzt tun?«, sagte er. Kaum mehr ein Flüstern. Wie ferngesteuert ging er in die Küche, holte ein Messer und drängte seine Frau in das an den Flur angrenzende Schlafzimmer. Dann stach er zu, immer und immer wieder. Max wollte seine Mutter schützen, ging sogar dazwischen und versuchte seinen Vater abzuwehren, indem er auf seinen Rücken sprang, während dieser wie im Wahn weiter auf seine Frau einstach und dabei immerzu schrie, es ist vorbei. Der Junge schaffte es sogar, seinem Vater das Messer aus der Hand zu schlagen, doch holte dieser daraufhin ein Beil aus der Küche und machte genau da weiter, wo er nur wenige Augenblicke zuvor aufgehört hatte. Alles ging so schnell. Überall war Blut und Geschrei. Als Max' Lunge ein stechender Schmerz durchbohrte, da wusste er, dass er den Kampf gegen seinen wild gewordenen Vater verloren hatte und seine Mutter nicht hatte beschützen können. Was er als nächstes tat, fühlte sich für den damals 14-Jährigen an wie ein großer Fehler. Eine große Schuld, die für den Rest seines Lebens schwer auf seinen Schultern lasten würde. Doch war es in dieser ausweglosen Situation das einzig Richtige. Stark blutend und schwer verletzt schleppte sich Max aus dem Wohnhaus und überquerte die Straße, wo er Zuflucht im Büro einer Versicherungsagentur suchte. Der Inhaber, Nikos P., erinnert sich an eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Eine Szene, die er nie vergessen können wird. Eine Blutspur führte ihn zu dem kleinen fensterlosen Gäste-WC seiner Agentur, wo ein Junge, zusammengekauert und zitternd, das weiße T-Shirt blutdurchtränkt auf dem Klodeckel hockte. Er sagte nur immer wieder, mein Vater sticht gerade meine Mutter ab, mein Vater bringt gerade meine Mutter um. Er blutet aus dem Hals, er blutet aus dem Oberkörper und er hat nach Hilfe gerufen, habe ihm sein Mitarbeiter, der sich dem Jungen angenommen hatte, aufgebracht erklärt. Mehr habe er nicht aus ihm herauskriegen können. Nikos schaute daraufhin aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo gerade ein Mann aus der Haustür eines Mehrfamilienhauses stürmte. In der einen Hand hielt er ein Messer und in der anderen ein Beil. Anwohner des Hauses mussten bereits die Polizei verständigt haben, denn genau in diesem Moment fuhr ein Streifenwagen vor. Die Polizisten stiegen aus, zogen ihre Waffen und richteten sie auf den Mann. »Lassen Sie die Waffen fallen!« riefen sie. Dann ein Schuss. Die Beamten hatten in das Bein des Mannes geschossen, als dieser im Begriff war, mit erhobenem Beil auf sie loszugehen. Und dann wurde alles ganz still. Die eintreffenden Rettungssanitäter teilten sich auf. Zwei stürmten in die Wohnung, zwei in die Versicherungsagentur. Max wurde augenblicklich ins Krankenhaus gebracht, sein Vater verhaftet und die Mutter, die starb noch in der Wohnung. Die nächsten Wochen verbrachte Max nach mehreren Not-OPs im Krankenhaus. Seine physischen Wunden wurden behandelt und heilten, nicht so die psychischen. Auch die besten Ärzte der Welt könnten das Geschehene nicht ungeschehen und Max' Mutter nicht wieder lebendig machen. Und so breitete sich das Trauma wie eine Infektion langsam aber sicher in seinem Leben aus. Max veränderte sich. Er wurde reizbar, übermäßig schreckhaft und die Angst wurde zu seinem ständigen Begleiter. Angst vor dem, was war, vor dem, was ist und vor dem, was noch kommen wird. Vor Menschen, vor dem Alleinsein, vor dem letzten Gedanken, vor dem Einschlafen und dem ersten nach dem Aufwachen. Angst vor der Leere der Nacht, die sein Geist mit quälenden Albträumen füllt. Angst vor all den Dingen, die man nicht kontrollieren kann. Angst vor der Ohnmacht. Max' psychische Wunden werden nicht heilen und selbst wenn sie es tun, dann hinterlassen sie hässliche Narben, die ihn immer und immer wieder an den Morgen des 24. Januar erinnern werden. An den Tag, an dem er seine Mutter nicht hatte beschützen können. Narben, die ihn nicht vergessen lassen. Max konnte einfach nicht mehr richtig funktionieren. Er war gestresst, überfordert, verrückt, nein. Brauchte Aufmerksamkeit, nein. Brauchte Disziplin, brauchte Ruhe, brauchte deine Schuld, Schuld, Schuld. Für den Mord mit 33 Messerstichen an seiner Frau kam sein Vater erst in Untersuchungshaft. Dann wurde er verurteilt. Erst 10 Tage vor ihrem Tod hatte Max' Mutter eine einstweilige Verfügung gegen seinen Vater beantragt. Er sollte sich ihr nicht nähern und auch keinen Kontakt mehr zu ihr aufnehmen. Doch zog sie den Antrag nur einen Tag später wieder zurück. Auch das Jugendamt war bereits in das Familiengeschehen involviert. Die Eltern hatten vor dem Vorfall das Amt wegen ihrer Tochter Marie, die ihnen schwierig und aufmüpfig erschien, konsultiert. Bei diesem Gespräch habe die Mutter über ihren Ehemann gesagt, ohne den kann ich einfach nicht. Den Antrag auf eine einstweilige Verfügung habe sie nur gestellt, weil ihre Tochter sie dazu gedrängt hatte. Bei der späteren Gerichtsverhandlung gaben die Mitarbeiter vom Jugendamt an, das Ehepaar hätte einen harmonischen Eindruck gemacht. Doch der Bruder der Toten weiß es besser. Er sagt, seine Schwester habe sich kurz vor ihrem Tod trennen wollen, hatte es sich jedoch kurzfristig anders überlegt. Er ist der Überzeugung, dass der plötzliche Sinneswandel nur daher rührte, dass sie massiv von ihrem Ehemann bedroht wurde, denn dieser habe sie, Zitat, behandelt wie der letzte Dreck. Auch die Nachbarn der Familie hatten in der Vergangenheit bereits öfter die Polizei gerufen. Wenn der Vater wieder betrunken war, durch das Haus wandelte und schrie »Heil Hitler« oder »Ich bin Adolf«. Zu einem Nachbarn habe er mal gesagt »Du scheiß Polacke, geh zurück nach Polen«. An wieder anderen Tagen grüßte er mit »Na du Arschloch«. Kurz vor der Tat habe es unter der Nachbarschaft sogar eine Unterschriften-Sammelaktion gegeben. Das Familienoberhaupt müsse ausziehen, forderten sie. Danach sei es zu einer kurzzeitigen Besserung der Umstände gekommen. Das Familienoberhaupt hatte wirklich versucht, ein besserer Nachbar zu sein. Beim Versicherungsbüro eine Packung Pralinen abgegeben, für eine Nachbarin einen Kuchen gebacken. Doch hatte er sich im selben Atemzug beschwert, ihr Säugling weine zu laut. Als die Nachbarin widersprach, habe er versucht, ihr ins Gesicht zu schlagen und dabei gebrüllt, ich schlage auch Frauen. 3 Tage vor der Tat wurde ein Nachbar, der die Familie als schwer tragbar bezeichnet, Zeuge, wie der Vater vor dem Haus stand und rief, das nächste Mal steht vor dem Haus keine Polizei, sondern ein Leichenwagen. Er sollte Recht behalten. Doch egal, wie oft die Beamten zum Haus der Familie gerufen wurden, sie kehrten jedes Mal unverrichteter Dinge zurück. Man habe nie einen Hauptschuldigen ausmachen können, sagen sie vor Gericht. Und das Familienoberhaupt habe ihnen jedes Mal aufs Neue versprochen, sich in den Keller zurückzuziehen. Dann ist Ruhe, habe er gesagt. Und auch das Kindeswohl sei, mal abgesehen von der ganzen Brüllerei, nach der Einschätzung der Beamten nie gefährdet gewesen. Doch war der Mord an seiner Frau nicht die erste Straftat des Ehemannes. Bereits in den 80er Jahren hatte er seiner ersten Liebe, als diese nicht bei ihm bleiben wollte, 12-mal in die Brust gestochen. Die Strafe für die Tat hatte er bereits abgesessen. In Deutschland werden nach einigen Jahren abgeurteilte und verbüßte Taten aus dem Vorstrafenregister gestrichen und nicht selten verschwinden die alten Akten dann im undurchsichtigen Dschungel der Archive. Wie auch in diesem Fall. Und so will niemand gewusst haben, dass der Täter schon einmal wegen eines Angriffs auf eine Lebensabschnittsgefährtin im Gefängnis gesessen hatte. Max selbst nahm seinen Vater später bei der Polizei sogar in Schutz, versicherte, nie selbst gesehen zu haben, dass er gegenüber der Mutter gewalttätig wurde. Nach der Gerichtsverhandlung im September 2014 wird sein Vater dann wegen Totschlags, versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und wegen des Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu 12 Jahren Haft verurteilt. Der Vater im Gefängnis, die Mutter tot und Max? Der wurde, genau wie seine Schwester, nach dem 3-wöchigen Krankenhausaufenthalt in ein Kinderheim im Zentrum Mönchengladbachs gebracht. Nur etwa 15 Minuten von seinem alten Haus entfernt. Hier wurden die Geschwister jedoch voneinander getrennt und auf 2 unterschiedliche Gruppen aufgeteilt. Obwohl es anfangs mit den anderen Heimkindern noch ganz gut lief, erzählte man sich unter dem Personal schon bald, Max sei aggressiv, Max provoziere, Max passe nicht ins System. Er wechselte mehrmals die Gruppen, doch fand er nirgends Anschluss, kam nirgendwo an. In seinen Akten wurde vermerkt, dass er sogar einmal bei dem Versuch, sich selbst zu schützen, aus Angst zu einem Messer gegriffen habe. Eine Verhaltensweise, die auf seine psychologische Störung zurückzuführen ist. Das schreibt zumindest eine Psychologin des Kinderheims. Der nette Junge von nebenan, so wie ihn seine ehemaligen Nachbarn beschreiben, der vielleicht etwas still ist, ist nicht länger still. Er tickt aus, schlägt wild um sich, sobald er sich eingeengt fühlt. Doch schreibt die Psychologin auch, dass Max zu diesem Zeitpunkt noch nicht therapiebereit ist. Er sei noch nicht dazu in der Lage, das ganze Ausmaß des ihm widerfahrenen Leids zu ertragen. Konkret meint das, dass Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zunächst stabilisiert werden müssen, bevor sie in der nächsten Therapiephase schrittweise und in Begleitung des Therapeuten kontrolliert mit dem Trauma konfrontiert werden, um die Bedrohung als etwas Gewesenes zu begreifen und das Trauma in ihre Biografie zu integrieren. Stabilisiert ist ein Patient dann, wenn er eine Bindung und Vertrauen zum behandelnden Therapeuten aufgebaut und gelernt hat, seine Reaktionen auf das Trauma zu verstehen. Zudem sollen vor der Konfrontation zunächst Distanzierungsstrategien entwickelt und selbstschädigende Verhaltensweisen, zu denen oft gegriffen wird, um innere Spannung abzubauen, abgelegt werden. Erst wenn Max all diese Herausforderungen gemeistert hat, ist er bereit, sich dem Trauma, nämlich der bitteren Realität, seine Mutter nicht habe beschützen zu können, zu stellen. Doch all das lag für Max noch in weiter Ferne. Es scheiterte bereits am Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu seiner Therapeutin. Zwar stellte er gelegentlich die Frage, warum er seine Mutter nicht habe retten können, doch brach er das Gespräch im selben Atemzug gleich wieder ab und wollte über das Tatgeschehen dann nicht weiter reden. Es war, als laufe das Fachpersonal gegen eine Wand, die Max vom Rest der Welt trennte. Er machte dicht und niemand drang mehr zu ihm hindurch. Als sich sein Vater 1 Jahr nach seinem Urteil in Haft das Leben nahm, verschlechterte sich sein Zustand noch weiter. Er zog sich mehr und mehr zurück, führte inmitten von Menschen ein Leben in absoluter Isolation. Auch seine Körperhygiene ließ er schleifen. Weder scherte er sich um andere, noch um sich selbst. An diesem Punkt war es nicht nur für das Personal des Kinderheims ein Ding der Unmöglichkeit, zu Max durchzudringen. Auch ehemaligen Bekannten und Freunden gelang es nicht mehr, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ein Mädchen, welches Max noch aus dem Kindergarten kannte und dasselbe Kinderheim bewohnte wie er, hatte einst versucht, ihn anzurufen. Doch habe man ihr, nachdem sie die Nummer seiner Gruppe gewählt hatte, am anderen Ende der Leitung gesagt, sie könne ihn nicht sprechen. Das sei verboten, hieß es. An dieser Stelle schienen die Grenzen zwischen eigens errichteten Barrieren und Barrieren in Form von Vorschriften zu verschwimmen. Ob es sich bei diesem Telefonverbot tatsächlich um eines handelte, welches vom Heim auferlegt wurde, etwa durch die Auffassung, man müsse Max nicht nur vor sich selbst, sondern auch andere vor ihm schützen, oder ob Max einfach mit niemandem sprechen wollte, ist ungewiss. Besagter Freundin habe er sich aber auch einmal anvertraut. Ihr erzählte er, dass er Menschen meide, weil sie immer alles wissen wollten und ihn über das, was geschehen war, ausquetschten. Doch das wollte er nicht, sagte das Mädchen. Er wollte lieber frei sein. Einmal habe er zu ihr gesagt, Bäume sind auch Einzelgänger. Sie sind allein, genau wie ich. Ein anderer Junge aus dem Heim, einer der wenigen, mit dem Max hin und wieder noch sprach, erzählte über seinen meistens, manchmal aber auch nicht stillen Mitbewohner, dass er seinen Kummer immerzu heruntergeschluckt und nach außen hin so getan hat, als sei alles in Ordnung. Nur wenn er kletterte, vorzugsweise auf Bäume, über ihm nichts als der blaue Himmel und unter ihm die anderen, dann sei er ganz bei sich und ganz er selbst gewesen. Doch in Wirklichkeit war nichts in Ordnung. Enge Räume konnte Max nicht mehr ertragen, Wände und Decken schnürten ihm die Luft ab, weshalb er immer häufiger das Weite suchte. Zwar waren die Fenster im Heim verriegelt, doch konnte er mit einer Haarnadel Schlösser aufbrechen und anstatt in seinem Bett schlief er viel lieber unter dem Trampolin im Garten der Einrichtung. Im April 2015 wurde Max aufgrund seines normabweichenden Verhaltens erstmals in eine Psychiatrie gebracht. Hier wurde der Junge, der die Freiheit zum Atmen brauchte, wie die Luft in seiner Lunge, und in beengten, geschlossenen Räumen die Kontrolle verliert, mit weißen Gurten an sein Bett gefesselt. So lange, bis die Beruhigungsmittel seine Sinne einhüllten und ein dumpfes, gefühlloses Nichts die Panik übermannte. Nach nur 2 Tagen wurde Max unbehandelt zurück ins Heim geschickt, doch auch hier habe man nichts mehr für ihn tun können. Eine Unterbringung in der Einrichtung sei nicht länger zielführend, heißt es in einer Stellungnahme. Es folgte ein weiterer Psychiatrieaufenthalt, doch sei eine stationäre Aufnahme keine Option gewesen, da keine Selbst- oder Fremdgefährdung vorgelegen habe. Eine Einschätzung, über die sich im Blick zurück sicherlich streiten lässt. Doch sicher ist, dass ein stationärer Aufenthalt für einen Jungen wie Max einen extremen Freiheitsentzug bedeutet hätte. Und genau das steht auch in einem unabhängigen Gutachten. Es sei nicht zu erkennen gewesen, inwieweit dadurch eine echte Hilfestellung und ein therapeutischer Fortschritt zu erreichen gewesen wäre, heißt es hier. Und so endet auch Max' 2. Psychiatrieaufenthalt im Juli 2016 nach nur wenigen Stunden. Von da an waren Hauseingänge, Stromkästen oder die Treppen des Gesundheitsamtes, gleich gegenüber vom Kinderheim, denn so konnte er wenigstens in der Nähe seiner Schwester sein, sein neues Zuhause. Und damit fiel der 16-Jährige in den Aufgabenbereich der örtlichen Streetworker. Sie kümmern sich um jene problembelastete Zielgruppe, die nicht mehr von herkömmlichen sozialen Hilfeeinrichtungen erreicht werden können. So wie Max. Die Tage auf der Straße sind lang, die Nächte länger, vor allem aber kälter. Max hungerte, fror, kam nirgendwo an. Erst einmal auf der Straße ist der Griff zu den Drogen nicht weit. Opiate wie zum Beispiel Heroin schaffen kurzzeitige Abhilfe, gaukeln den Konsumenten Zufriedenheit, Wärme und Geborgenheit vor, weshalb sie sich auf der Straße einer großen Beliebtheit erfreuen. Dass sich hinter dem vermeintlichen Trostpflaster eine süchtig machende Substanz verbirgt, die Macht hat, nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und damit das ganze Leben zu zerstören, weiß jeder. Doch werden diese Menschen in der Regel aus ihrer Not heraus in die Sucht getrieben. Und die muss finanziert werden. Diebstahl, Prostitution und krumme Geschäfte sind oft die Lösung für dieses Problem. Doch um wirkliche Lösungen handelt es sich bei all diesen Maßnahmen nicht. Die Betroffenen sind so sehr mit dem Überleben beschäftigt, dass sie sich, ehe sie sich versehen, in einem gefährlichen Teufelskreis wiederfinden. Eine Abwärtsspirale, aus der es für viele kein Entrinnen mehr gibt, und die nicht selten mit dem Tod endet. So auch im Fall von Max. Max nahm Drogen. Max klaute. Max brach in Gebäude ein. Einmal auch in ein Modegeschäft, wo er für seine Schwester Marie, die zu diesem Zeitpunkt noch immer im Heim lebte, Anziehsachen klaute. Die Polizei sammelt und im September 2016 wurde vom Gericht wegen verschiedener Delikte ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Im Alter von 16 Jahren saß Max erstmals in Untersuchungshaft. Die kleinen Zellen und schmalen Gänge machten ihm schwer zu schaffen, weshalb er im November 2016 nach nur 2 Monaten wieder entlassen wurde. Auf Bewährung, mit der Auflage, sich umgehend in therapeutische Behandlung zu begeben, in einer pädagogischen Ambulanz unterzukommen und den Kontakt zu seinen Bewährungshelfern aufrechtzuerhalten, Doch kommt Max all diesen Forderungen nicht nach. Der nächste Schritt wäre eine Sicherheitsverwahrung. Aber wo ist Max? Über sein letztes halbes Jahr wissen wir nicht viel. Der nun 17-Jährige war nur noch ein Schatten, der Tag für Tag und Nacht für Nacht immer mehr verblasste. Eine Freundin seiner Mutter habe ihn mal in der Nähe des Heims herumschleichen sehen. »Max, mein Junge, was machst du? Komm her!« habe sie gerufen. Er habe sich sogar fest von ihr in die Arme schließen lassen und auf die Frage, ob er seine Eltern vermisse, mit einem Nicken geantwortet. Die Mama? Ja. Und auch den Papa? Ja, aber die Mama noch ein bisschen mehr, soll er geantwortet haben. Eine weitere Anwohnerin der Gegend habe Max mal auf einem Spielplatz getroffen. Dort habe er alleine auf einer Bank gesessen und einen Joghurt mit den Fingern gegessen. Danach leckte er ihn ab und warf ihn leer auf den Boden, wo bereits einige andere lagen. Die stille Beobachterin habe ihn aufgehoben und in den Mülleimer geschmissen. »Warum machen Sie das?«, soll Max sie daraufhin gefragt haben. »Weil du es ohnehin nicht tun würdest, selbst wenn ich es dir sage«, lautete ihre Antwort. Doch der Blick, den ihr der Junge daraufhin zuwarf, traf sie mitten ins Herz. Es war der Blick einer verletzten Seele, erinnert sie sich. Dann sei er aufgestanden, habe die restlichen Becher zum Mülleimer gebracht und sich wortlos wieder hingesetzt. »Warum lebst du freiwillig auf der Straße?«, wollte sie von ihm wissen. Eine Frage, die sich bestimmt viele bei Schicksalen wie seinen stellen. Ich habe sie mal an jemanden weitergegeben, der tagtäglich mit jungen Menschen wie Max zusammenarbeitet.
Hallo, ich bin die Marisa, Sozialarbeiterin von Beruf und bin bei einem Träger der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Wir haben uns auf hochbelastete Kinder und Jugendliche spezialisiert, die von Ausgrenzung bedroht sind. Das heißt, wir arbeiten vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen in der Altersspanne von 14 bis 18 Jahren zusammen, die bereits eine lange, lange Jugendhilfekarriere hinter sich haben oder hinter sich bringen mussten, also von einer Einrichtung zur nächsten weitergereicht wurden. Das bedeutet, dass sie aufgrund von sozial unverträglichen Verhaltensweisen von Einrichtungen wie zum Beispiel Wohngruppen, Heim etc. nicht ausgehalten wurden oder aber es selbst nicht aushalten konnten und deshalb den Lebensmittelpunkt Straße haben. In der Praxis erleben wir, dass diese Zielgruppe aufgrund von diesen ganzen Negativerfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie oder in Einrichtungen das Vertrauen in das ganze Jugendhilfesystem und damit leider auch das Vertrauen in Menschen im Allgemeinen gänzlich verloren haben und deshalb in das Leben auf der Straße untertauchen. Ein anderes, aber wirklich sehr schwerwiegendes Problem ist, dass sämtliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe derart überlastet sind, sodass es schlicht und ergreifend keine Plätze in Heimatnähe gibt und Kinder und Jugendliche zum Teil in andere Bundesländer gebracht werden müssen. Das wollen viele Kinder und Jugendliche verständlicherweise nicht, sodass sie sich lieber für ein Leben auf der Straße entscheiden. Darüber hinaus gibt es Kinder und Jugendliche, die sich aufgrund des mangelnden Vertrauens nicht an das Jugendamt oder eben an andere Behörden wenden und in einer, ich sag mal, Nacht- und Nebelaktion von zu Hause weglaufen, weil es aufgrund von beispielsweise massiven Gewalterfahrungen dort nicht mehr aushaltbar ist. Das heißt, dass wir nicht so wirklich von Freiwilligkeit sprechen können, sondern dass es für derart belastete Kinder und Jugendliche zu wenig adäquate und maßgeschneiderte Unterstützungs- und Unterbringungsmöglichkeiten gibt und sie deshalb zu einem Leben auf der Straße förmlich gedrängt werden.
Max' Antwort war eine andere. Das wollen Sie nicht wissen, so etwas Schlimmes. So lautete die Antwort, die er der Passantin gab. Als sie einige Zeit später bei sich zu Hause in der Küche stand und kochte, bemerkte sie plötzlich, wie jemand immer wieder kleine Steinchen gegen das Küchenfenster warf. Es war Max. Doch als sie nach draußen ging, um ihn zur Rede zu stellen, war er längst wieder in den Büschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite verschwunden. Bei diesem einen Vorfall sei es jedoch nicht geblieben. Immer wieder wurde das alltägliche Tun der Frau von einem vorsichtigen Klong unterbrochen. Darauf gefolgt noch eines und noch eines. Damals habe sie dieses Verhalten nicht verstanden, seine Bedeutung fehlinterpretiert. Doch heute wisse sie, dass diese Störungen lediglich ein gescheiterter Versuch von Max waren, Kontakt zu einem anderen Menschen aufzunehmen. Nur eben auf seine ganz eigene Art und Weise. In einer gehobenen Gegend wie Windberg achtet man auf das, was in der Nachbarschaft passiert. Alles, was nicht ins Bild passt, sticht heraus wie ein buntes Graffiti auf einer ansonsten makellos weißen Wand. Nur durch Max, den rosa Elefanten im Raum, durch den sahen alle hindurch. Auch als er noch lebte, war er für seine Mitmenschen nicht mehr als ein Geist, der mit gesenktem Kopf, die Kapuze tief in das Gesicht gezogen, in ihrer Mitte wandelte. Der Kapuzenjunge, so wie sie ihn nannten, gleicht einem Spukphänomen, das sich ihrem Verständnis entzieht, weil sie es einfach nicht greifen können. Mal saß er auf einer Treppe, mal vor einer Eingangstür, mal auf einem Stromkasten. Doch eines blieb gleich. Max war immer allein. Oft schlief er auf dem Flachdach des Gesundheitsamtes, nur einen Steinwurf vom Kinderheim entfernt, das für ihn niemals ein Zuhause gewesen war. Gleich gegenüber, auf der anderen Straßenseite, thront eine stattliche Eibe, die ihre Äste dem Nachthimmel entgegenstreckt. Mit jeder weiteren Woche wurden die einst grünen Blätter weniger, und schon bald erinnerte ihr Geäst an knorrige Finger, die nach den Sternen griffen. In besonders kalten und langen Nächten versorgten die Mitarbeiter des Amtes Max mit Decken und Jacken, und manchmal brachten sie ihm sogar Essen mit. Doch gesprochen habe der Junge kaum. Zwischen Dezember 2016 und Januar 2017 wurden von den zuständigen Behörden insgesamt 17 Termine für Max in der Psychiatrie vereinbart. Jeder einzelne von ihnen verstrich jedoch unverrichteter Dinge, weil er nicht aufzufinden war. Anfang 2017 wurde er dann offiziell als vermisst gemeldet. Den letzten Kontakt mit einem Betreuer hatte es Ende Januar gegeben. Die beiden sprachen über einen erneuten Haftbefehl, der erlassen wurde, weil Max gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Doch zur Vollstreckung kam es nicht, denn ein Geist lässt sich nicht einfach so einsperren. Max lief davon und wurde nie wieder gesehen. 3 Monate später wird sein Leichnam am 29. April 2017 von einem Passanten in der Eibe entdeckt, wo er laut Obduktionsbericht bereits seit 3 Monaten gesessen hatte. Nur 40 Zentimeter über den Köpfen der Leute hatte sich Max, ohne dass es jemand bemerkt hatte, in einer kalten Winternacht einfach aus dem Leben geschlichen. Im Nachhinein wird es heißen, der Junge habe es nicht verstanden, auf sich aufmerksam zu machen. Er habe sich nicht helfen lassen. Journalisten, die die Anwohner des Stadtteils Windberg befragen, blicken in bedauernde Gesichter und die wenig aussagekräftigen Antworten auf die Frage, wie es sein kann, dass ein Junge, den augenscheinlich jeder kannte, in ihrer Mitte starb und seine Leiche 3 Monate lang unbemerkt in einem Baum nicht 1 Meter über ihren Köpfen saß, werden von einem unangenehm berührten Lächeln begleitet. Jeder kennt Max, jeder weiß um sein Schicksal, jeder möchte etwas zu seiner Geschichte sagen. Aber bitte anonym, ohne den eigenen Namen zu nennen, ohne für das, was geschehen oder eben nicht geschehen ist, in Verantwortung genommen zu werden. Menschen waren ihm nicht geheuer, sagt ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, der Max in einer kalten Nacht mit einer Decke versorgt hatte. Aber mehr dürfen wir nicht sagen, flüstert er, bevor er nach Feierabend in sein Auto steigt. Wir haben Anweisungen. Eine andere Nachbarin habe sogar mal die Polizei gerufen, als der Kapuzenjunge wieder hinter ihrem Garten beim Spielplatz unter einem Baum geschlafen hatte. Ein Streifenwagen war gekommen und die Beamten hätten Max ins Gebet genommen, doch mehr sei nicht passiert. Aber was hätte man auch tun sollen? Fragt sich die Nachbarin. Eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Hätte man Max überhaupt noch helfen können? Oder war sein Leben bereits ab dem Tag, an dem sein Vater seine Mutter tötete, zum Scheitern verurteilt?
Das ist eine Frage, die ich nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten kann und auch nicht will. Ich meine, ich kenne den Fall jetzt wirklich schon lange und beschäftige mich echt oft damit und wiederkehrend. Und frage mich das eben auch, ne, was man hätte machen können, wo man ihn hätte abholen können. Und letzten Endes war es ja einfach so, dass Max leider gar kein Vertrauen mehr hatte, weder in sich noch in irgendjemanden aus seiner Umwelt. Was man tun kann, ist natürlich daran gekoppelt, welche personellen Ressourcen und Kapazitäten die einzelnen Träger haben. Ich persönlich habe das Glück, bei einem Träger zu arbeiten, der unkonventionelle Lösungen befürwortet und eben auch die Kapazitäten dazu hat. Das ist leider in der Kinder- und Jugendhilfelandschaft überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir sind auch infrastrukturell super aufgestellt, das heißt, wir haben auch viele Gebäude, wir haben Gärten und da ist natürlich auch möglich, einen Schutzraum zu schaffen, sei es, dass man super unkonventionell oder kreative Lösungen sucht, wie zum Beispiel ein Zelt im Garten aufzustellen oder ein Baumhaus zu bauen, das könnte man sich auch zusammen erarbeiten. Aber ich sehe natürlich auch, dass das eine wahnsinnig privilegierte Sicht gerade im sozialen Sektor ist, weshalb ich mir nicht anmaßen möchte, zu sagen, dass es Lösungen gegeben hätte. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung berichten. Wir haben viele Kinder und Jugendliche, die rastlos sind, gar nicht wissen, wohin mit sich und wo Schule einfach nicht der richtige Ort ist und wo wir eben mit anderen Institutionen, mit Zirkussen, mit Handwerksbetrieben und sogar mit Veranstaltern zusammenarbeiten, bei denen eben die Kinder und Jugendlichen Praktika machen können oder ein paar Stunden in einer Woche arbeiten können, einfach um Selbstwirksamkeit zu erfahren. Im Idealfall hat man eben Einrichtungen, die das umsetzen können in der Praxis. Und das war in Max' Fall nicht gegeben. Nicht, weil es Menschen gab, die nicht engagiert genug waren oder es nicht tun wollten, sondern einfach an Hürden gescheitert sind, die eben bürokratischer oder struktureller Natur waren.
Am Mittwoch, den 17.05.2017, versammeln sich etwa 100 Menschen vor der Turnhalle am Wickrather Friedhof in Mönchengladbach. Sie alle sind gekommen, um sich von Max, den ein Großteil von ihnen bis zu diesem Tag nur als Kapuzenjunge kannte, zu verabschieden und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Eine bedrückende Stille erfüllt den Raum, die Blicke der Trauergäste gesenkt, ihre Hände vor dem Schoß gefaltet. Ganz hinten in der für die Zeremonie geschmückten Halle steht ein Kreuz, auf dem die Worte »Du warst ein Held« geschrieben stehen. Der Pfarrer, der die Messe hält, kennt Max bereits seit 2014. Dass ihm das Schicksal des 17-Jährigen sehr nahe geht, ist deutlich spürbar. Mit zitternder Stimme spricht er die letzten Worte. »Jetzt bist du über den Wolken und hast keine Fesseln mehr.« Nach der Messe lassen die Trauergäste 100 weiße Ballons in den Himmel steigen. Ein Sinnbild für die Freiheit und den Frieden, den Max irgendwo da oben über den Köpfen der Menschen jetzt hoffentlich gefunden hat. Bestattet wird er neben seiner Mutter, die er zu Lebzeiten so sehr beschützen wollte. Am Ende wurde auch Max nicht beschützt. Weder vor der Welt noch vor sich selbst.
Okay, wir haben jetzt erstmal kurz eine Pause gemacht.
Mhm. Die Tränchen getrocknet.
Musste sein, genau. Wir sind jetzt in Genuss dieser Pause gekommen, ihr nicht. Tapfere Durchhalterer.
Stimmt, man muss sie da auch abholen.
Ja. Also nochmal zurück in diesen schauerlichen Fall. Ich habe ja selten Schwierigkeiten, Worte zu finden. Jetzt ist es nicht so einfach. Ich hatte viele, viele Gedanken. Wir haben Ähnliches von Marisa zwischendurch gehört, in Bezug auf unkonventionelle Maßnahmen. Und ich glaube, Gott sei Dank, dass sich die soziale Arbeit auch ein Stück weiterentwickelt hat. Also zumindest ist das, oder wir sind dabei. Das ist das, was ich aus Marisas Gedanken höre. Aber vielleicht ist da auch immer noch viel Wunsch dabei und viel Vision.
Das ganz bestimmt.
Ne? Mhm. So. Aber was mir halt nicht aus dem Kopf geht, ist dieser Gedanke, dass der Max ein Parallelleben geführt hat, was an der Gesellschaft vorbeiging.
Wirklich wie so zwei Welten.
Da total. Ja. Ich stelle mir das vor, wie so eine unsichtbare Wand zwischen dir als Person und dem Rest der Menschen.
Ich glaube, so
fühlt es
sich auch
an. Und du kannst nicht durchkommen. Das ist unsichtbar, aber wenn du dran fasst, du kannst nicht durchkommen. Und die Menschen von der anderen Seite versuchen auch durchzukommen. Wir haben ja gehört, dass vielfach versucht wurde, durchzukommen, dass aber diese Wand nicht durchdrungen werden konnte, weil die Maßnahmen einfach nicht das waren, was dieser Mensch gebraucht hätte.
Ja, das ist ja auch das Schwierige, inwieweit ist ein Mensch wie Max überhaupt dazu in der Lage, seine Bedürfnisse klar zu kommunizieren, was ja auch ein gewisses Mindestmaß an Verbundenheit und Vertrauen voraussetzt.
Ja, aber vielleicht auf der anderen Seite auch ein Mindestmaß an Entgegenkommen und Abholen.
Auch,
dieser
definitiv.
Person, ein Abholen da, wo er steht.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin total erschrocken über dieses Parallelleben, das ist mir selten so bewusst geworden, dass es so etwas gibt. Und wie symbolisch ist denn der Fund von Max Leiche für dieses Dasein?
Ja.
Dass er auch da monatelang unsichtbar nebenher war.
Mhm.
Und es niemand gemerkt hat.
Ja.
Obwohl ihn alle kannten. Also es ist so symbolisch. Es hat so eine Symbolkraft, leider Gottes.
Also es ist wohl schon aufgefallen, dass man ihn lange nicht mehr gesehen hat.
Ja.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, er war ja da. Und es hat einen 59-jährigen Mann gebraucht, der an einem Frühlingstag einen Spaziergang machte, um Max zu finden, während er schon monatelang wiederum parallel existiert hat, ist schon wieder der falsche Begriff, aber er war ja nun da.
Ja, das stimmt.
Und das macht sehr, 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 sehr betroffen, finde ich.
Finde ich auch.
Insbesondere auch, ich glaube, wir hatten noch nie eine Folge, anhand derer wir diesen Abwärtsstrudel und das, was passiert und wieso viele Menschen in Situationen sind, in denen sie sind.
Ja.
Und was den Anfang macht und wo dann eines zum anderen führt.
Man hört halt super oft so Sätze wie, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben und so weiter und so fort. Und ich denke mir halt auch, so, ich finde, dieses Schicksal zeigt einfach, dass das nicht immer was mit einer freiwilligen Entscheidung zu tun hat, auch wenn es nach außen hin, das ist ja ganz, auch im Bereich der Sexarbeit. Ne, sagen wir auch mal, ja, wieso, die Frauen sind doch, also außer jetzt mal Zwangsprostitution ausgeschlossen, aber die Frauen machen das doch freiwillig. Ja, meistens, weil aber doch irgendwo von irgendeiner Seite ein gewisser Zwang dahinter steht, sei es eine finanzielle Not, im Fall von Max sein Trauma, was es ihm nicht mehr erlaubt hat, sich in irgendwelchen Einrichtungen aufzuhalten.
Beziehungsweise, da ist ja schon, sind Entscheidungen gefallen von Max Seite aus, aber eben im Rahmen seiner Entscheidungsmöglichkeiten.
Richtig.
Das ist...
Ja.
Ist es halt, ja. Ne?
Und auch dann, ne, dann der Griff zu den Drogen. Also, ich glaube, die wenigsten von uns werden mal eine Nacht auf der Straße verbracht haben. Und ich glaube, es ist wirklich, wirklich hart. Und ich glaube, es lässt sich ohne wirklich einfach fast nicht aushalten.
Mhm.
Also, ja.
Also, ich habe noch eine Frage.
Mhm.
Hast du irgendwelche Informationen zu dem Vater noch weitergehende, gibt es eine Diagnose zu dem Vater?
Nein, nein, nein.
Ich frage mich die ganze Zeit, es ist, auch das ist wieder so, das klingt total Panne, ne? Aber das ist halt wieder das Beispiel einer Kindheit, die zu weiteren Dingen geführt hat.
Aber genauso wird der Vater wiederum eine Kindheit
absolut
gehabt haben.
Absolut, aber ich finde es halt trotzdem, das ist ja auf eine total merkwürdige Weise wahnsinnig interessant, was da dann wieder hintergesteckt hat, ne? Aber es ist halt so krass, diesen Teufelskreis auch von familiengeschichtlicher Seite zu beobachten.
Ja.
Dass sowas von sowas kommt.
Richtig.
Ne? Wobei Max ja, und das muss man wirklich einfach so sagen, das große Pech hatte. Also Gott sei Dank ist niemand anderem was passiert, aber er hatte das große Pech, dass er weder selbstgefährdend, ja haha, haben wir gesehen, aber auch nicht fremdgefährdend war, sodass niemand seiner habhaft werden wollte.
Ja.
Diese lächerlichen Versuche, diesen Jungen mit dem Freiheitsdrang, der durch die PTBS verursacht wurde, einzusperren und dann zu sagen, ha, tja, funktioniert nicht. Dann lassen wir es jetzt mal.
Das ist das, ne? Das System war nicht dazu in der Lage, Max da abzuholen, wo er Hilfe gebraucht hätte. Deswegen auch dieser Begriff, da reden wir gleich auch noch genauer drüber, Systemsprenger. Das System passt nicht. Ne? Also da gibt es keine passenden Hilfsangebote mehr für diese Menschen.
Und dann fallen sie durchs Raster.
Genau. Und dann irgendwann verschwinden sie vom Radar.
Was mir aber die ganze Zeit auch noch durch den Kopf gegangen ist. Und wir hatten vorhin nur schon so eine kleine Antwort von Marisa. Aber während ich das hörte, war die ganze Zeit eine Frage in meinem Kopf. Ja, Herrgott, was kann man denn machen?
Mhm.
Was kann man denn tun? Wie kann man denn drankommen?
Ganz, ganz schwierig. Und eine Garantie gibt's nie.
Nee.
Das sind halt auch Menschen, ne? Und die reagieren nicht immer so, wie wir es uns vorstellen würden.
Genau, und da auch noch mal, um da auch noch mal so einen kleinen, eine kleine Abrundung zu machen. Die Frage ist halt, was hätte man tun können? Wer hätte etwas tun können? Und wurde denn alles getan? Und dann auch einfach noch mal zu sagen, das System hat bestimmt sein Bestes versucht und auf allen Seiten saßen Menschen, die halt nicht dran gekommen sind. Und Max, der sich gefühlt hat wie der einzige Mensch auf der Welt wahrscheinlich, weil er keine Brücke hatte zu irgendjemand anderem. Auf der anderen Seite aber auch die Menschen, die ihm wirklich wahrscheinlich unheimlich gern eine Brücke hatten schlagen wollen, was eben nicht geglückt ist. Also nur um da noch mal so ein bisschen Vorwurfskraft aus der ganzen Nummer rauszunehmen.
Auf jeden Fall, ne?
Das also genau. Ist auch wichtig, nicht zu sagen, das System, das
nein,
System ist
nein, 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 nein.
Sondern
es ist verdammt eine verfahrene Situation.
Total, genau.
Von allen Seiten.
Genau.
Aber leider ist das kein Einzelfall. Am 15. August 2023 ist ein 15-jähriger Junge in der Notunterkunft für Kinder und Jugendliche in Nürnberg tot aufgefunden worden. Und die Obduktion und das toxikologische Gutachten haben ergeben, dass der Junge an einer Überdosis opioidhaltiger Schmerzmittel verstorben ist. Und das in einem eigentlichen Schutzraum, was natürlich die Frage in den Raum stellt, wie gut diese sozialen Einrichtungen in Deutschland wirklich aufgestellt sind. Dass die Öffentlichkeit erst 4 Monate später durch einen Artikel vom 11. Dezember 2023 mit dem Titel »Tod eines Systemsprengers« von der Süddeutschen über diesen Vorfall unterrichtet wurde, spreche laut einiger Insider dafür, dass die Behörden mit ihrem Schweigen den Versuch unternahmen, die verheerenden Zustände in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung zu vertuschen. Demgegenüber steht die Begründung des Sprechers der Stadt Nürnberg, der erklärte, dass über den Vorfall aus Rücksichtnahme auf die Angehörigen und aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, da die Staatsanwaltschaft in dem Fall ermittelt, geschwiegen wurde. Der Junge, wir nennen ihn einfach mal Lukas, sei genau wie Max ein pfiffiges Kerlchen gewesen, doch habe er bereits seit einigen Jahren ohne festes Zuhause auf der Straße gelebt. Unter den Pädagogen und Sozialarbeitern galt er als massiv verhaltensauffällig, delinquent und gewalttätig und am Abend, bevor er starb, sei er, Zitat, nicht weniger zugedröhnt gewesen als sonst in der Notunterkunft aufgetaucht. Junge Menschen wie Max und Lukas werden häufig als Systemsprenger bezeichnet. Ein Begriff, der unklar definiert und durchaus umstritten ist. Wenn man von ihm Gebrauch macht, ist es wichtig zu verstehen, dass er keineswegs eine Persönlichkeitseigenschaft meint, sondern vielmehr ein komplexes Problem des Sozialsystems. Jugendliche, die häufig die Hilfen wechseln, dadurch wiederholte Bindungsabbrüche erfahren und nirgendwo so richtig ankommen, können aber auch etwas wertfreier als Hochrisikoklientel bezeichnet werden. Gemeint sind jedenfalls Personen, die aufgrund ihres Problemverhaltens nur schwer in die Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe integriert werden können und infolgedessen entweder von Einrichtung zu Einrichtung gereicht werden oder aber früher oder später aus dem sozialen Netz fallen, obdachlos und straffällig werden. Bei Systemsprengern oder Menschen, die unter dem Begriff des Hochrisikoklientels fallen, handelt es sich also um Jugendliche, die kein Hilfsangebot mehr erreicht. Aber wie kommt es überhaupt dazu? Wie werden Jugendliche zu Hochrisikoklientel?
Ich habe mich ehrlicherweise bei unseren Kids noch nie gefragt, warum sie dort stehen, wo sie jetzt stehen. Mhm. Das sind Kinder und Jugendliche aus hochbelasteten Lebenssituationen, die durch Fürsorgepersonen und in ihren Herkunftsfamilien massive Gewalt- und Missbrauchserfahrungen durchleiden mussten und aufgrund dieser traumatischen Erlebnisse in der Lebensbiografie eben Verhaltensauffälligkeiten entwickelt haben.
Und gar nicht die Chance hatten, ein normales Leben zu führen, sage ich mal.
Richtig. Diese Lebensbiografie hat halt hervorgebracht, dass sie Bindungs-, Impuls-, Kontrollstörungen, Süchte und andere destruktive und selbstschädigende Verhaltensweisen entwickeln mussten, um eben in dieser Lebenssituation Bestand zu haben. Und paradoxerweise sind es eben diese destruktiven Verhaltensweisen, die dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche aus den Einrichtungen ausgeschlossen werden, obwohl sie genau diese Hilfe benötigen. Durch das Weiterreichen von Einrichtung zu Einrichtung und durch den Ausschluss wird natürlich auch das Misstrauen in die Umwelt und in Bezugspersonen weiter geschürt. Ich meine, wie soll man das Vertrauen in sich selbst und in die Umwelt entwickeln, wenn ständig die Türe zugemacht wird? Da beginnt quasi ein Kreislauf und umso öfter das passiert, desto weniger werden eben diese Kinder und Jugendliche von Fachkräften der sozialen Arbeit erreicht.
Normalerweise sollten Kinder und Jugendliche, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr bei ihren Familien sind, nur wenige Tage in Notunterkünften bleiben und möglichst schnell auf Heime oder Therapieeinrichtungen verteilt werden. Doch findet laut der Stadt Nürnberg eine solche Anschlusshilfe immer seltener statt. Das Personal in Kinder- und Jugendnotunterkünften leistet ohne Zweifel harte Arbeit, nicht selten auch mit einem persönlichen Risiko. Dazu kann uns Marisa später bestimmt auch noch ein bisschen mehr erzählen, weshalb es in diesen Einrichtungen regelmäßig zu hohen Krankenständen kommt, nicht zuletzt aufgrund der hohen psychischen Belastung, die mit dieser Tätigkeit einhergeht. Und auch die Fluktuationsrate beim Personal ist in diesem Bereich relativ hoch. Und das gilt nicht nur für Nürnberg, das ist überall gleich. Bereits vor Lukas Tod seien bereits mehrere Belastungsanzeigen des Personals gestellt worden, doch hätten Konsequenzen vergebens auf sich warten lassen. Warum? Dazu machen die Verantwortlichen auf Nachfrage jedoch keine Angaben. Doch werfen wir einen Blick auf die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Wie steht es wirklich um sie? Nach einem leichten Rückgang im Corona-Jahr 2021 hat die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Wenn Jugendämter Minderjährige aus untragbaren familiären Zuständen befreien, landen diese zunächst in Nothilfeeinrichtungen. Im Jahr 2022 habe das Jugendamt bei fast 62.300 Kindern oder Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt festgestellt. Rund 2.300 Fälle oder 4% mehr als im Jahr davor. Und in den letzten 10 Jahren ist die Zahl auf lange Sicht auf unglaubliche 63% gestiegen. Wobei eine sehr hohe Dunkelziffer schlimmer Kinderschicksale vermutet wird, die in keiner Behördenakte auftauchen. Experten schätzen, dass etwa jedes fünfte Kind in Deutschland sexualisierte Gewalt erfährt. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass Kinder in aller Regel nicht erst draußen auf die schiefe Bahn geraten, sondern bereits im eigenen Zuhause, in dem die Bedürfnisse der Kinder keine Beachtung finden. Und das in extremen Ausmaßen. Aber natürlich sind nicht nur die Eltern an der Erziehung der Kinder beteiligt, sondern auch die Schule, die konsumierten Medien und Sozialkontakte spielen eine Rolle. Aufgabe der Familie ist es, den Kindern Respekt, einen empathischen Umgang mit anderen und den richtigen Umgang mit Emotionen wie Frust beizubringen, sowie den Sprösslingen ein gutes Selbstwertgefühl mit auf den Weg zu geben. Geschieht dies nicht, fehlt den Kindern jedwede Orientierung, die, wenn es darauf ankommt, eine wichtige Stütze ist. Experten raten zu einem klaren und konsequenten Erziehungsstil. Ursachen sollen hinterfragt werden und Konsequenzen auf unangemessenes Verhalten folgen, doch soll das Kind bei der Schadensregulierung unterstützt werden und die Sanktionen sollten nicht allzu hart sein, damit sie das Kind nicht unter Druck setzen und überfordern, was das Problem nur verstärken würde. Wichtig sei außerdem, rechtzeitig, zum Beispiel wenn es zu wiederholten kleineren Straftaten kommt, Hilfe von außen zu Rate zu ziehen. Hier wäre zum Beispiel die Initiative Kurve Kriegen e.V. eine Anlaufstelle, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Entwicklung besonders kriminalitätsgefährdeter Kinder und Jugendlicher zu sogenannten Intensivtätern frühestmöglich zu erkennen und nachhaltig zu verhindern, um so die Anzahl der von ihnen begangenen Straftaten und damit aber auch die Anzahl ihrer Opfer, denn die stehen auf der anderen Seite und dürfen auch nicht vernachlässigt werden, auf null zu reduzieren bzw. deutlich zu verringern. Abschließend wollen wir aber noch klarstellen, dass es auch immer Ausnahmen gibt. Es gibt sowohl Kinder mit unangemessenen Verhaltensweisen, die in einem harmonischen Zuhause groß geworden sind, als auch verantwortungsvolle Jugendliche, denen es gelungen ist, trotz ihres destruktiven Umfeldes einen geregelten Lebensweg zu bestreiten. Doch zeigen die stetig wachsenden Zahlen auch, warum die Kinder- und Jugendnothilfe nicht mehr hinterherkommt. Es werden immer mehr Unterstützungsbedürftige und es gibt zu wenig Personal, um die erforderliche Hilfestellung auch wirklich leisten zu können. Der Fall aus Nürnberg ist nur ein Beispiel, keine Ausnahme. So warnten Beschäftigte des Kinder- und Jugendnotdienstes in Berlin in einem Brief an den Bürgermeister, dass es, Zitat, unter ihrem Dach ständig zu Kindeswohlgefährdungen käme. Im Frühjahr 2023 schrieb die Bundesarbeitsgemeinschaft des Allgemeinen Sozialen Dienstes, kurz ASD, in einem Schreiben an den Bundeskanzler und die Jugendministerin, dass das System der Kinder- und Jugendhilfe als kritische Infrastruktur kurz davor ist zu kollabieren und seinen gesetzlichen Auftrag nicht mehr erfüllen könne. Aber was kann man dagegen tun? In seinem Schreiben schlägt der RSD folgende Maßnahmen vor, um die Situation zu entschärfen. Zum einen mache der Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit und die stetig wachsenden Aufgabengebiete dringend eine Fachkräfteinitiative, eine Priorisierung der Aufgaben und eine Begrenzung des Aufgabenzuwachses notwendig. Mit der stark anwachsenden Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und Ausländerinnen, in diesem Sektor auch UMAS genannt, die in Deutschland ankommen, steigert zudem der Druck auf das System der Inobhutnahme und der stationären Hilfen zur Erziehung. Damit einhergehe auch, dass die allgemeinen sozialen Dienste der Kommunen mit der Unterbringung und Versorgung immer stärker gefordert seien. Großstädte hätten in den vergangenen Monaten häufig überproportional viele UMAS aufnehmen müssen, was eine zügigere und bessere Steuerung der Verteilung dringend erforderlich mache. Bund und Länder müssten bei Gesetzeserlassungen oder Änderungen eine zusätzliche Belastung der Sozial- und Jugendämter mit Verwaltungsaufwand unbedingt vermeiden und stattdessen für eine mögliche Entlastung sorgen. Der Kinderschutz sollte Priorität gegenüber der Bürokratie haben, weshalb es den allgemeinen sozialen Diensten ermöglicht werden müsse, ihre Prioritäten so zu setzen, dass ihre Kernaufgaben bestmöglich erfüllt werden können. Zudem wird der Ausbau der Kapazitäten an Fachhochschulen gefordert, um den Personalproblemen in den allgemeinen sozialen Diensten entgegenzuwirken. Insbesondere Absolventinnen und Absolventen von sozial- und pädagogischen Studiengängen würden dringend benötigt werden. Also wir sehen, das Ganze ist durchaus auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das waren jetzt die Forderungen des ASD, aber ich habe auch Marisa nochmal gefragt, was sie glaubt, wo die Kernprobleme liegen und wie man diese möglichst effizient angehen könnte.
Definitiv müssen personelle und finanzielle Ressourcen so erhöht werden, dass es den Einrichtungen und engagierten Fachkräften überhaupt ermöglicht wird, maßgeschneiderte Einzelfallhilfen anbieten zu können. Denn unser Arbeitsalltag ist häufig geprägt von Terminen sowie Zeitdruck, Personalmangel und eine damit einhergehende Überlastung. Und ich weiß von Kollegen und Kolleginnen aus anderen Jugendhilfeeinrichtungen, dass die Betreuungsschlüssel zum Teil super fatal sind. Das heißt, die Arbeitsbelastung wird immer mehr, dass sie wirklich, ich sag mal, Lücken stopfen und gar nicht adäquat und auch pädagogisch gar nicht richtig reagieren können. Und hinzu kommt natürlich, dass der Job auch psychisch super belastend ist und ich glaube, jeder in unserem Bereich ist sich der hohen Verantwortung bewusst. Durch den Personalmangel muss natürlich der Einzelne super viel auffangen, sodass eigene Grenzen gar nicht mehr gewahrt werden können. Und ein großes Problem, was ich noch sehe, ist quasi der Nachsorgebereich. Das heißt, Hilfen werden nur bis zum 18. Lebensjahr gewährt und dieser Bereich lebt vom Engagement des Einzelnen. Das heißt, viele Kinder und Jugendliche werden nach dem 18. Lebensjahr von den ehemaligen Betreuern ehrenamtlich weiter betreut und begleitet.
Es geht in dieser Folge nicht darum, einen Schuldigen zu suchen und mit dem Finger auf eine Person oder auf eine ganze Personengruppe zu zeigen. Das wäre auch nicht zielführend. Viel wichtiger ist, dass solche bewegenden Schicksale wie die von Max und Lukas Awareness schaffen und uns zum einen für gewisse Missstände sensibilisieren und vielleicht auch aufzeigen, an welcher Stelle man etwas hätte besser machen können. Es scheint, als seien Straßenkinder ein blinder Fleck der Gesellschaft und bei mir war das nicht anders. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie Marisa mir erzählte, dass sie von nun an mit Straßenkindern arbeite und ich dachte mir, Straßenkinder? Hier in Deutschland?
Darf ich da einhaken?
Ja, klar.
Vor allem war nicht Straßenkind auch so ein salopp gebrauchtes Wort in deiner Kindheit? Also ich habe immer so, also so Straßenkind, sowas hat meine Oma gesagt. Also weißt du, so irgendwie, keine Ahnung.
Das ist so ein Begriff und so eine Thematik, die so ganz weit weg erscheint.
Total, ja, total, aber vor allem, weil das ja, also so Straßenkind, ich muss gerade mal überlegen, wie wir das in Kontext damals gesetzt haben, aber also ich erinnere mich an sowas wie, also wie so die alten Leute, die zu dir gesagt haben, ja, das machst du mal besser nicht, sonst kommt die Polizei und nimmt dich mit oder so, weißt
Ach
du, so in so einem Drohkontext irgendwie. Mhm. Und es war trotzdem immer so ganz abstrakt gebraucht, Straßenkind, also so,
ja.
Ne?
Ja, ich glaube auch, dass für super viele außenstehende Personen dass manchmal super schwer ist, da über den eigenen Horizont hinaus zu blicken. Und aus diesem Grund habe ich hier noch ein paar weitere Antworten auf die Fragen, die wir uns gestellt haben. So, jetzt reden wir auch noch mal mehr im Dialog, ganz in Ruhe. Erstmal vielen Dank bis hierhin für deine Antworten, die wir jetzt schon immer mal wieder eingestreut haben in dieser Folge. Jetzt wollte ich aber doch noch mal ein bisschen genauer auf deine Arbeit eingehen. Und zwar, für wen ist dieses Fachgebiet etwas? Wir haben eben gehört, es wird im sozialen Sektor händeringend nach Personal gesucht. Und wir haben viele junge Hörer und Hörerinnen, die vielleicht noch nicht ganz wissen, wohin mit sich. Marisa, gib uns doch vielleicht einen kurzen Einblick in die Tätigkeitsbereiche und den Werdegang.
Ja, sehr gerne. Vorab, wenn ihr euch für die soziale Arbeit entscheidet, ist euch ein Arbeitsplatz definitiv sicher.
Das denke ich.
Ja. Und bei all den negativen Aspekten möchte ich natürlich auch Werbung für die gute Sache machen. Mhm. Es gibt Tage, an denen man alles anzweifelt. Das System.
Das habe ich schon mitgekriegt.
Genau. Aber es gibt eben auch die Tage, in denen man nach Hause geht und man könnte platzen, weil die Kids so gute Fortschritte machen und weil man einfach super erfüllt ist. Ich finde, an der sozialen Arbeit ist mega toll, dass man mit den unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Problemlagen arbeiten kann. Mhm. Also man kann mit alten Menschen arbeiten, man kann mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder auch mit Erwachsenen im Kontext der psychischen Erkrankung oder auch in der Schulsozialarbeit oder sehr, sehr niederschwellig im Bereich von Streetwork. Man kann in einem Büro arbeiten, wenn man das gerne möchte, wie zum Beispiel eben der ASD. Man kann in den verschiedensten Beratungsstellen tätig werden, zum Beispiel mit dem Hintergrund Sucht oder auch Familienberatungsstellen. Also es gibt da wirklich eine ganze Palette und Bandbreite. Und ich glaube, da findet jeder seinen Platz, der Bock hat, was zu bewegen. Also wenn ihr Bock auf eine sinnhafte Tätigkeit habt mit den unterschiedlichsten Bereichen, dann kann ich euch nur dazu ermutigen, in die soziale Arbeit zu gehen. Trotz der negativen Aspekte überwiegen für mich ganz persönlich die positiven Aspekte. Und ich gehe an ganz vielen Tagen nach Hause und bin einfach glückselig, wenn wir zusammen Fortschritte erarbeitet haben. Was man aber auf jeden Fall braucht, ist einen sehr, sehr langen Atem, sehr viel Ausdauer und Geduld und vor allem ein hohes Reflexionsvermögen sich selbst gegenüber. Also das ist einfach der falsche Ort für persönliche Kränkungen. Man muss sich selbstständig hinterfragen. Man muss auch seine blinden Flecken kennen und auch immer bereit sein, auch an sich zu arbeiten.
Ich glaube, das ist auch ein Job, wo man sich sehr selbst weiterentwickelt, oder?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ich mich in diesen Jahren sehr schnell weiterentwickelt habe. Es gab eben auch viele Tage, wo es sehr, sehr hart war.
Ja.
Aber es ist eben auch eine Chance für einen selber, persönlich zu wachsen. Und da das eben oft ein Bereich ist, in dem man sich auch selbst begegnet oder, wie man heute so schön sagt, seinen Triggerpunkten begegnet, sollte man seine Themen weitestgehend aufgearbeitet haben.
Okay. Also selbst schon relativ fest mit beiden Beinen im Leben stehen, sage ich mal. Und ganz kurz zum Werdegang ist halt ganz klassisch Studium über eine Fachhochschule und dann ab direkt in die Praxis.
Genau, es gibt Fachhochschulen, aber auch Universitäten, die den Studiengang anbieten. Ich selbst habe eben auch soziale Arbeit studiert. Mittlerweile gibt es viele Einsteiger aus den Bezugswissenschaften, wie zum Beispiel Erziehungswissenschaften oder auch aus der Heilpädagogik. Was ich persönlich sehr, sehr begrüße, dass wir den Bereich öffnen, damit wir eben die verschiedenen Professionen und auch Ansätze zusammenbringen können. Genau. Ich glaube, mittlerweile wird der Studiengang teilweise sogar auch als dualer Studiengang angeboten, so dass man eben dann auch direkt Praxiserfahrung sammeln kann, was in diesem Bereich durchaus sinnvoll ist.
Ja, also das habe ich auch so mitbekommen, glaube ich, dass da ist es auch gar nicht so gängig, glaube ich, dass so viele danach noch einen Master machen und so, oder? Ich meine, die sind alle relativ schnell im Job dann auch.
Ich persönlich überlege ja auch die ganze Zeit, aber habe von vielen Kollegen und Kolleginnen gehört, dass es eigentlich nur dann Sinn macht, wenn man wirklich seine Nische gefunden hat und da eine Expertise weiterentwickeln möchte. Also es gibt Suchthilfe-Master, auch gekoppelt teilweise mit therapeutischen Ausbildungen, die durchaus Sinn machen.
Also dann eher als wirklich als gezielte Weiterbildung in seinem speziellen Bereich. Aber erstmal die Fühler ausstrecken, gucken, wo bin ich zu Hause, gehöre ich zur Suchtberatung oder ins Kinderheim oder weiß ich nicht und dann.
Ja, gerade die soziale Arbeit ist ein sehr praxis- oder anwendbarer Studiengang und die Berufserfahrung ist da auf jeden Fall das Allerwichtigste, denn Theorien und Konzepte bringen halt nichts, wenn man die in der Praxis nicht anwenden kann.
Wahre Worte.
So.
Was für Hilfsangebote gibt es und wo liegen die Unterschiede?
Ja, unser Jugendhilfesystem hier in Deutschland hat eine Vielzahl von Hilfsangeboten, die eben einen präventiven oder auch einen intervenierenden Charakter mhm. haben. Dabei gibt es ambulante Hilfen, teilstationäre oder vollstationäre Hilfen. Zu den ambulanten Hilfen kann man zum Beispiel, was glaube ich recht bekannt ist, Streetwork zählen. Oder aber auch sämtliche Beratungsstellen.
Mhm.
Zu den teilstationären Hilfen gehört zum Beispiel auch die sozialpädagogische Familienhilfe. Da kann man eben zum Jugendamt gehen und sich Unterstützung holen. Da kommt jemand nach Hause und schaut einfach, wo sie bei der Erziehung unterstützen kann, wo die Probleme sind und ist da eben auch beratend und im Alltag in den Familien tätig. Okay. Zu den stationären Hilfen gehört eben die klassische Heimerziehung oder aber auch die Unterbringung in Pflegefamilien oder mhm. auch die Adoptionsvermittlung, genau, und weitere vollstationäre Angebote wie Intensivwohngruppen mhm. oder intensivtherapeutische Wohngruppen und andere stationäre Settings.
Und du bist ja jetzt im stationären Wohnen tätig und wer ist da so euer Klientel?
Genau, also ich betreue auch im Bereich von Streetwork, das machen wir auch und gucken eben, wenn wir Kinder und Jugendliche haben, die auf der Straße wohnen, dass wir ganz niederschwellig und kleinschrittig erstmal im ambulanten Setting betreuen mhm. und von dort aus erstmal gucken, dass wir die Kinder und Jugendlichen psychosozial stabilisieren und eben dann eigene Wohnung anmieten, okay. die wir dann zusammen mit den Kindern und Jugendlichen einrichten, wenn sie sich so weit fühlen.
Mhm. Und dann macht ihr quasi Steppvisiten und unterstützt. Das heißt, es ist nicht 24/7 jemand da mit in der Wohnung. Es wird nur zugearbeitet quasi.
Also wir haben eine 24-Stunden-Bereitschaft, 7 Tage die Woche. Das heißt, wir sind durchgehend zu erreichen mhm. für unsere Kinder und Jugendlichen. Wir haben dabei einen sehr guten Betreuungsschlüssel. Das heißt, ein Jugendlicher hat quasi 2 Betreuer, die er Tag und Nacht erreichen kann. Bei uns ist es eben so, dass Drogenkonsum, Schulabstinenz oder delinquentes Verhalten kein Ausschlusskriterium ist. Also wir schauen, wo der Einzelne steht, mhm. was realistische Ziele sind, nicht für irgendwann, sondern für jetzt. Auch wenn das bedeutet, Ziele wie einen regelmäßigen Schulbesuch im Bedarfsfall ganz hinten anzustellen.
Okay, das heißt, das hattest du eben auch schon mal gesagt, ihr habt halt die Möglichkeit, in eurem Setting die Jugendlichen wirklich da abzuholen, wo sie stehen. Und es gibt keinen Zwang und eben auch dafür aber auch nicht die Gefahr, okay, wenn Regel X oder Y nicht beachtet wird, dann musst du gehen.
Genau, also wir sanktionieren nicht oder drohen mit repressiven Mitteln. Das Allerwichtigste für uns ist eben, dass wir den Kindern und Jugendlichen eine positive Beziehungserfahrung zugänglich machen und ermöglichen. Eine tragfähige, solide, vertrauensvolle Arbeitsbeziehung.
Okay, also da steht erstmal das Vertrauensverhältnis ganz vorne, weil ihr quasi die Philosophie vertretet, dass wenn kein Vertrauensverhältnis da ist, dann ist wahrscheinlich auch alle andere Arbeit ja hinfällig. Also wenn du dein Gegenüber nicht erreichst, wird man auch nichts bewegen können wahrscheinlich.
Genau, und nur ein vertrauensvolles Verhältnis kann auch dafür sorgen, dass wir die tiefsten Sehnsüchte, mhm. Wünsche und Bedürfnisse erfahren und eben dann auch dementsprechend reagieren und agieren können und dafür sorgen können, dass wir ein adäquates Hilfsangebot unterbreiten können.
Mhm. Und wer installiert zum Beispiel diese Hilfe? Also wenn wir das jetzt hier zum Beispiel am Fall von Max nehmen, wenn auf einmal keine Eltern mehr da sind oder wenn die Eltern die Kinder vernachlässigen, werden die Eltern nicht zum Jugendamt gehen und die Kinder selber wahrscheinlich auch nicht. Wie ist da so der Ablauf?
Richtig, also ich persönlich arbeite nicht im ASD und habe auch dort nie gearbeitet. Ich kann aber gerne einen allgemeinen Überblick geben. Wenn Kinder oder Jugendliche aus den verschiedensten Gründen nicht mehr bei ihren Familien leben können, zum Beispiel wegen eben dieser Vernachlässigung, die du gerade angesprochen hast, oder Misshandlung oder anderen kindeswohlgefährdenden Umständen, muss das Jugendamt eine geeignete Maßnahme ergreifen.
Aber wie erfährt das Jugendamt, dass es überhaupt passiert ist?
Naja, sowohl von Lehrern als auch okay. Nachbarn, also jeder kann
Polizei
ja quasi,
gegebenenfalls,
genau, von allen Institutionen, genau, und wenn eben zum Beispiel Eltern versterben, dann werden sie natürlich automatisch benachrichtigt.
Bürokratische Prozesse irgendwie. Okay, ja. Was aber wahrscheinlich auch die hohe Dunkelziffer erklärt, von der wir eben schon, als ich über die Statistik gesprochen habe, gehört haben, weil wenn es keiner meldet, dann erfährt es wahrscheinlich auch niemand. Also von den Behörden, keiner vom Jugendamt oder so.
Ja, die Dunkelziffer ist natürlich wahnsinnig hoch. Mhm. Das, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, ne, solange kein Nachbar oder Lehrer oder so drauf aufmerksam wird.
Passiert halt eben auch nichts.
Genau.
Ja. Okay, jetzt haben wir gerade schon gehört, wo kein Kläger, da kein Richter. Passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, nämlich was man tun kann, auch als außenstehende Person. Natürlich, wenn man was mitbekommt, ist auf jeden Fall melden, damit die Kinder und Jugendlichen die Chance haben, aus diesem toxischen Umfeld rauszukommen. Aber gibt es sonst noch irgendwas? Also klar, ihr in der sozialen Arbeit als Mitarbeiter, ihr tut euren Job und leistet damit große Hilfe und einen großen Beitrag. Aber so als außenstehende Person, sind uns da völlig die Hände gebunden oder kann man irgendwas tun?
Also ich glaube, erstmal kann jeder Mensch von uns mit offenen Augen durchs Leben gehen, nach rechts und links schauen und gucken, wo Hilfe gebraucht wird. Manchmal sind es auch nur kleine Gesten, die dazu führen können. Und jeder kann in seiner Stadt oder in der Umgebung mal schauen, welche Träger es da gibt. Es gibt viele Cafés, also offene Kinder- und Jugendhilfe-Cafés oder auch Notschlafstellen, auch für Kinder und Jugendliche, an die man natürlich spenden kann. Die freuen sich über warme Kleidung, über Schlafsäcke und all das, was eben benötigt wird.
Und was für einen selbst wahrscheinlich so einen völlig banalen Wert hat. Ich meine, ne, ihr braucht ja auch immer wieder Sachen, die man abgeben, also mit denen man die Jugendlichen unterstützen kann, die dann eine eigene Wohnung bekommen, sei es Einrichtungsgegenstände oder Geschirr oder keine Ahnung was. Also sowas kann man auch bei vielen Stellen abgeben.
Ja, auch da sind wir super aufgestellt. Wir haben ein eigenes Möbellager und aber auch Stellen, in denen Kleidung für ganz, ganz kleines Geld verkauft wird. Und ich weiß, in dieser hektischen Welt hat kaum einer mehr Zeit. Aber wenn man mal diese 5 Minuten hat und da jemanden sieht, der auf der Straße sitzt, sich einfach mal die paar Minuten nimmt, sich dazuzusetzen, in einen Dialog zu gehen.
Ja, man wird ja auch super oft irgendwie auf der Straße angesprochen, gerade wenn man in Großstädten lebt. Und man sieht halt super oft dieses, jeder hat irgendwie sein Ziel und jeder hat es eilig und hat den, man guckt halt so total an diesen Menschen vorbei oder durch sie hindurch und dadurch entsteht halt echt so eine unsichtbare Kluft, hat man das Gefühl.
Ja, total. Und auch nicht nur durch dieses Nichtbeachten, sondern eben teilweise auch durch herabwürdigende Kommentare erfahren die Menschen einfach, wie ausgeschlossen sie eigentlich sind. Und dass man sich da vielleicht einfach mal ein paar Minuten nimmt, sich dazusetzt, in den Dialog geht und einfach den Menschen wahrnimmt und sieht. Ich zum Beispiel hatte auch mal ein Erlebnis, da bin ich durch eine Einkaufsstraße gelaufen und wurde von 2 Jugendlichen nach einer Zigarette gefragt. Und dann habe ich mich dazugesetzt und einfach mal mit denen gequatscht. Und die haben mir super viel erzählt aus ihrem Leben. Und ich glaube, dieses kleine Erlebnis am Tag sorgt vielleicht schon dafür, dass sich jemand gesehen fühlt.
Ja, hebt die Moral ein kleines bisschen.
Ja.
Okay, vielen Dank. Hast du noch abschließende Worte für uns? Was sollten wir alle unbedingt aus dieser Folge mitnehmen?
Ja, also ich glaube letzten Endes, dass viele Menschen sich abgeschnitten, einsam und isoliert fühlen. Und ich glaube auch daran, dass jeder von uns etwas dafür tun kann, dass dieses Gefühl vielleicht manchmal ein bisschen weniger wird. Und natürlich zeigt der Fall von Max einfach, dass es nicht nur gesellschaftlich, sondern auch strukturell wahnsinnig viele Missstände gibt und dass die unbedingt bearbeitet werden müssen. Denn jeder Einzelne da draußen hat es einfach verdient, seinen Lebensweg beschreiten zu dürfen und hat es auch verdient, stark gemacht zu werden und mit seinen Problemen im Gepäck nicht alleine dazustehen. Zu unseren Kindern und Jugendlichen sagen wir immer, du sprengst nicht die Systeme, sondern das System sprengt dich. Deshalb ist es mir wichtig, abschließend zu betonen, dass eben diese Fälle wegweisend dafür sein sollten, ja, das Kinder- und Jugendhilfesystem zu validieren und gegebenenfalls neu auszurichten. Und wer tiefer in die Thematik eintauchen möchte, für den habe ich noch eine kleine Filmempfehlung. Der Film heißt Systemsprenger und ist gerade auf Netflix zu finden und ist in jedem Fall sehenswert.
Von dem habe ich auch während meiner Recherche gelesen und ich denke, den werde ich mir auch noch mal zu Gemüte führen.
Vielleicht ja auch zusammen.
Vielleicht machen wir das auch zusammen. Vielen Dank auf jeden Fall.
Danke, dass ich bei diesem wirklich sehr wichtigen Thema dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
So. Ich möchte auch einfach noch mal kurz Danke sagen an Marisa.
Ich möchte auch noch mal Danke an alle Sozialarbeiter, auch Pädagogen, Streetworker da draußen einen Dank aussprechen. Ihr leistet unglaubliche Arbeit und seid unfassbar wichtig für diese Gesellschaft und für eine Personengruppe, die einfach scheinbar keine Lobby hat.
Ja. Und jetzt möchte ich einmal kurz doch ranten, weil die soziale Arbeit, genauso wie Pflegeberufe, auch keine vernünftige Lobby haben.
Das stimmt.
weshalb diese Bereiche, die so wahnsinnig wichtig sind, um uns als Gesellschaft zu erhalten und um, wie du vorhin so schön sagtest, gesamtgesellschaftliche Probleme anzugehen, einfach viel zu schlecht bezahlt werden. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Anfang des Satzes jetzt mit dem Ende des Satzes gematcht habe. Okay. Also auch deswegen, gerade auch da, ihr seid nicht ungesehen.
So, ja.
Und trotzdem kann ich mir nur annähernd vorstellen, was es für eine Herausforderung ist, ja, auch sich dem jeden Tag zu stellen.
Ich glaube, man gibt auch so viel von sich rein.
Genau.
Und man hat sicherlich mit super vielen Rückschlägen auch zu tun. Ja. Ich glaube, es gibt wirklich eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen, die du nicht retten kannst, so sehr du es auch möchtest.
Genau.
Aber hin und wieder, glaube ich, hast du auch immer wieder Momente und Augenblicke. Und das kriege ich so auch bei Marisa mit. Ne, es ist ein Wechselbad der Gefühle manchmal.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich habe ja auch mal soziale Arbeit studiert für anderthalb Semester. Und ich wollte ja Bewährungshilfe machen.
Mhm.
Das war mein Traum. Und ich glaube, das habe ich hier im Podcast schon mal irgendwann angerissen.
Ich glaube auch, das hatten wir vor nicht allzu langer Zeit.
Aber tatsächlich ist es ja genau das gewesen, wo es mich abgeschreckt hat, wo mein Idealismus nicht ausgereicht hat, um den Beruf tatsächlich zu ergreifen, weil ich bei meinem ersten Praktikum nach 4 Monaten Studium bei der Bewährungshilfe gesagt bekommen habe, wir haben eine Vielzahl von Klienten, es waren Hunderte, glaube ich, pro Nase.
Mhm.
Und wir haben weder Budget zur Verfügung, noch haben wir Zeit, die in mehr als 10 Minuten am Tag abzufrühstücken.
Das ist das, ne? Also auch, ich glaube, so viele, egal jetzt, ob hier in der Bewährungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe.
Sozialdienst quasi,
ja, genau,
ne?
Also die
Sinne.
Personengruppen, die da betreut oder unterstützt werden sollen, die bräuchten teilweise ja wirklich Intensivbetreuung und das lässt sich ja überhaupt nicht leisten.
Ja.
Und das hat sich, ich denke, auch so ein Fall wie jetzt hier in unserem Fallbeispiel, wie jetzt beim Max, dass vielleicht hätte sich dieser Tod verhindern lassen, aber nicht auch das wieder nur in einer Parallelwelt, in der ausreichend Gelder da sind, in der ausreichend Unterstützung da ist, in der man wirklich eine engmaschige 1:1 Betreuung machen kann und wo halt eben sowas möglich ist. Hey, okay, wir bauen dir im Garten der Einrichtung ein Baumhaus, wir stellen dir hier ein Zelt hin, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja.
Ne, ihn halt da
wir
abholen, wo
sicher,
er steht.
Dass du angebunden bist
im Richtig.
Rahmen deiner Möglichkeiten.
Richtig.
Um dich nicht zu verlieren.
Ja.
Aber genau, das quasi nochmal als Rückführung zu diesem Punkt. Die Gelder sind nicht da. Es wird eine wirklich, wirklich absolut honorable Arbeit geleistet von denen, die involviert sind. Und eine Schuldzuweisung soll nicht stattfinden.
Nee, auf gar keinen Fall.
Einfach aufgrund der Gesamtumstände, ne?
Nee.
So. Ja, aber trotzdem, es ist ein Fall, zu dem es sehr schwierig ist, was darüber hinaus zu sagen, als sich die Gesamtumstände anzugucken und zu überlegen, woran es gelegen hat.
Ja, und was man, auch wenn man selbst als außenstehende Person ist, sind vielleicht wirklich nur Kleinigkeiten, aber einfach durch diese Menschen nicht einfach hindurch zu gucken, als wären sie nicht da.
Aber im Ernst, ist es nicht, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, ne? Und ich habe das irgendwann aufgehört, schon vor langer Zeit.
Das durch Menschen hindurchgucken.
Ja, egal welche Menschen. Wenn mich jemand anspricht, dann wische ich den nicht weg.
Mhm.
So.
Mhm.
Ne? Das finde ich am allerschlimmsten. Das finde ich am allerschlimmsten und das ist das tägliche Beispiel dieser Parallelgesellschaft oder dieses Parallellebens, was manche Leute führen, dass du das beobachtest noch und nöcher. Du musst ja nur mal an einem guten Wochentag quasi durch die Stadt laufen und musst ja nur mal aufmerksam hingucken, wie mit Menschen umgegangen wird, die auf der Straße leben, die vielleicht betteln müssen oder sonstiges. Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast. Natürlich muss in Deutschland streng genommen keiner auf der Straße leben, aber die Entscheidungsgewalt ist von Seiten dieser Menschen oft nicht mehr gegeben, weil das etwas ist, was, also kommt ja nicht nur dazu, dass irgendwann so ein Teufelskreis stattfindet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das ja auch das nimmt ja die Formen eines Systems an, in dem sie sich kennen.
Mhm.
Und auch die unkomfortabelste Situation kann ja trotzdem ein System sein, in dem du dich indem du dich auskennst, indem du dich selbst kennst und indem du dich gewissermaßen zu Hause fühlst, in Anführungsstrichen.
Ja. Ja.
Und auch da ist ja dann die Entscheidungsfreiheit durchaus eingeschränkt, hinten raus.
Ja, das ist so. Ja, deswegen, ich glaube halt auch, diese Parallelwelten, das ist ein schönes Sinnbild, finde ich, entstehen da, wo wir Menschen das Verständnis füreinander verlieren und uns auf die Unterschiede zwischen uns konzentrieren.
Das ist sehr smart.
Wir sind, letzten Endes sind wir alle Erdenbürger. Und wir sind alle irgendwie eins. Und dasselbe. Und ich glaube, manche hatten im Leben mehr Glück, sind privilegierter aufgewachsen als andere. Ich glaube, es hat ganz, 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 ganz viel mit Glück zu tun. Du weißt nicht, in welche Familie du geboren wirst.
Und dann mit Konstitution.
Ja.
Was machst du aus dem, was dir gegeben wird?
Richtig.
Was du vorhin gesagt hast, es gibt auf der einen Seite Menschen, die kommen aus, ich sag mal, der normalen Mittelstandsfamilie, ne, so irgendwie behütet aufgewachsen, dies, das und werden trotzdem super auffällig. Mhm. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die kriegen dann irgendwie den Dreh und werden zu sehr verantwortungsvollen Bürgern, die irgendwie ihr Ding machen.
Ja.
Aber das ist halt nichts Lineares, ne?
Nee.
Das ist nichts, was du dir ausrechnen kannst oder so. Es ist halt dann, es ist halt, wie es ist.
Richtig. Deswegen mehr wir sind eins, weniger was unterscheidet mich von den anderen.
So schwer es ist.
Ich glaube, ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns mehr auf unsere Gemeinsamkeiten besinnen.
Mhm.
So. Was dann halt auch gleichzeitig zu mehr Verständnis führt, denke ich.
Mhm.
Und hoffentlich zu einem besseren Miteinander.
Jo. Und wenn es am Ende nur noch auf den aufrechten Gang hinausläuft. Muss jetzt einmal einen Witz reißen, bevor wir hier rausgehen und alle so.
Ja. Aber es gibt solche und solche Folgen.
Klar.
Und
ich finde, also überhaupt, ne, bevor wir jetzt hier das Schlusswort einläuten, erstmal danke, Denise, dass du diese Folge rausgesucht hast. Danke an Marisa. Das wollte ich nämlich vorhin sagen.
Stimmt, danke, Marisa.
Also, das ist super wichtig. Danke, Marisa, dass du hier uns erzählt hast, wie du die ganze Sache siehst und wie ihr arbeitet. Große Bereicherung für diese Folge, große Bereicherung auch in Bezug auf Gedanken, wohin es gehen könnte. Und insgesamt auch in Bezug darauf, wie sehe ich denn andere Menschen?
Ja.
Großer Beitrag zu dem, was wir gerade besprochen haben, ne?
Ja.
Danke auf jeden Fall dafür. Und wie gesagt, danke an dich, dass du das so toll aufbereitet hast und uns da mitgenommen hast in etwas, wo man hingucken muss und manchmal vielleicht auch einfach nicht will.
Ja, das ist ganz bestimmt so. Und ich habe es auch lange vor mir hergeschoben. Und es ging mir, während ich an dieser Folge, also ich hatte wirklich, ich habe gemerkt, ich habe dann einen Tag an der Recherche gearbeitet. Danach ging es mir richtig mies. Und dann habe ich am Skript geschrieben und danach ging es mir richtig mies. Also das ist halt so. Aber trotzdem haben es diese Menschen ja auch verdient, dass man dahin guckt. Und
ja,
hoffentlich aus einer so schrecklichen Sache noch das Bestmögliche mit rausnimmt.
Ja, es wäre gut, wenn das so wäre.
Ja. Okay. Aber auch an euch danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Ich glaube, die Bitte-Bitte-Compilation von Hazel habt ihr euch jetzt wirklich verdient. Die ist jetzt bitter nötig. Und ich glaube, das lassen wir jetzt einfach erstmal alles so stehen und sacken. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.